Wir sind im Gespräch mit der Autorin Karin Wieland über ihr Buch Dietrich Riefenstahl. Frau Wieland, wie politisiert waren die beiden eigentlich? War die eine tatsächlich die richtige Antifaschistin, während die andere einfach nur Parteigängerin der Nazis war?
Bei der Dietrich war es sicherlich eine Sache des Anstandes und eben auch der Ästhetik, dass sie sich nicht mit den Nazis gemein gemacht hat. Es lagen ja durchaus Angebote vor. Goebbels hat sie sehr geschätzt, hat all ihre Filme angeschaut. Und man konnte, also man kann in den Briefen ihrer Mutter auch lesen, die in Berlin gelebt hat, dass also auch noch Anfang der 40er Jahre Filme von ihr hier zu sehen gewesen sind. Bei der Riefenstahl würde ich meinen, es war, auch Hitler war für sie eine Chance und sie war einfach...
Riefenstahl hat ja ganz aktiv auch den Kontakt zu Hitler gesucht.
Sie hat ihn gesucht, aber sie wäre sicherlich auch, denke ich, zu dem Zeitpunkt, also 32, wenn jemand gesagt hätte, komm nach Hollywood, wäre sie auch nach Hollywood gegangen. Mhm. Also das hat sicherlich nicht, ich glaube nicht, dass sie angetreten ist, Hitlers Filme zu drehen, dass das nun ihr Wille gewesen ist. Aber sie wusste natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt, als auch sie ihn umworben hat und er sie, muss man sagen, das war auch vor 33, mhm, dass er für sie eine Chance darstellt, wenn er der kommende Mann Deutschlands wirklich sein wird.
Und diese Chance hat sie ja eigentlich auch bis zum Schluss, bis 45, genutzt. Sie hat sich ja durch ihre Kontakte zur Nazi-Führung hat entsprechende finanzielle Mittel beschafft, um ihre Filme zu drehen. Also Tiefland hat sie ja in der Kriegszeit noch weiter gedreht.
Ja, das hat sie also bis zum Schluss da wollte, war sie völlig uneinsichtig. Und man staunt manchmal, wenn man das Datum auf den Akten dann liest. Das war also kurz bevor alles zusammenbrach, hatte sie nichts anderes im Sinn, als ihren Film fertigzustellen. Das war sicherlich auch Ausdruck dessen, dass sie wusste, wenn es vorbei ist mit Hitler, dann wird sie nie mehr diese Filme drehen können, weil sie nicht mehr die Ausstattung und nicht mehr den materiellen Hintergrund haben wird.
Eingesehen hat Leni Riefenstahl es, glaube ich, bis zum Schluss nicht, dass dieses Verhältnis, diese Verbindung zu den Nazis etwas für sie Anrüchiges gewesen sein könnte?
Man muss ja sagen, ich glaube nicht, dass sie von der Verbindung zu den Nazis gesprochen hätte. Für sie war die Bindung exklusiv zu Hitler. Hm. Sie hatte auch mit diesen Nazischergen der unteren, also mit den nicht so wichtigen Nazis, hat sie auch immer Schwierigkeiten gehabt. Sie war da auch nicht sehr wohl gelitten, eben als junge Frau, die ehrgeizig gewesen ist und der einen Sonderstatus zukam. Sie hatte auch nichts mit den Nazi-Frauenorganisationen zu tun. Ihre Verbindung verlief exklusiv über Hitler. Und das hat sie ja auch bis zum Schluss nicht geleugnet. Also da hatte sie ja nun auch, wenn man so will, ein gewisses Rückgrat. Sie ist ja nun keine, die nun gesagt, allem abgeschworen hätte und gesagt hätte, nein, nein. Da war sie auch sehr, also nach 45, dass sie auf dieser Verbindung bestanden hat. Also auf Hitlers Charisma. Allerdings ist es ihr auch da gelungen, Hitler mit Hitler zu überleben, sozusagen. Sie hat gewusst, auch in der Bundesrepublik, dass er ihr Kapital ist. Und das ist ja auch aufgegangen. Mhm. Ich würde sagen, also die Riefenstahl ist heute auch Teil der politischen Kultur Deutschlands, während das Marlene Dietrich aus meiner Sicht nicht ist.
Mhm. Wie hat sich Ihr Bild dieser beiden Frauen eigentlich während der Forschungsarbeit verändert?
Ich kann vielleicht eher etwas erzählen, wie ich darüber gearbeitet habe. Also das ist natürlich schon so, dass wir von völlig unterschiedlichen Materialbeständen ausgehen müssen. Also Marlene Dietrich, ihr Nachlass wurde hier vom Land Berlin gekauft, umfasst allein 300.000 Schriftstücke. Und eben dazu noch ein umfangreiches Textilarchiv, also ihre Bühnenkleider, ihre Hausschuhe, ihre Wohnungseinrichtung, ihre Bibliothek. Und bei der Leni Riefenstahl ist einem also, hat man keinen, man wird nicht vorgelassen, um den Nachlass einzuschauen. Man ist also auf die Akten im Bundesarchiv, auf die Filme angewiesen. Hm. Das heißt also, der einen kann man sehr nahe kommen, ja, und die andere, ja, die lässt einen sozusagen gar nicht nahe ran. Und ich muss ja beide gleich gewichten sozusagen. Und ich habe dann beide auch sehr weit von mir weggerückt. Mhm. Also die, ich habe sehr aus der Distanz gearbeitet und habe auch immer wieder, wenn das nun sehr nahe kam, also wenn man gerade nun diese Liebesbriefe oder diese Nöte, finanzielle Nöten der Dietrich und so weiter, alles hautnah miterlebt, dann muss man immer schauen, dass man das wieder von sich rückt und dass man eine gewisse Distanz einnimmt.
Ihr Buch ist ja vor allen Dingen auch deshalb, denke ich, so lesenswert, weil sie es wie eine Erzählung eigentlich handeln, diese beiden Lebenswege. War Ihnen das wichtig, dass es nicht eine etwas trockene wissenschaftliche Abhandlung wird?
ich habe das als Erzählung umgesetzt und mir war das wichtig, wenn man ein Buch schreibt, dass man so möglichst dicht alles vorher, also man muss sich das vorstellen, man geht ein bisschen vor, wie wenn man Gold siebt. Na, ich habe natürlich wahnsinnig viel gelesen, aber all das, was ich dann ausbreite, sind wirklich nur die Goldbrocken, die ich gefunden habe. Also nur diese Zitate, in denen sich wirklich etwas so verdichtet, dass ich glaube, man lernt auch etwas darüber, über diese Zeit. Und mit der Erzählung denke ich, zum einen greift es weiter und zum anderen wird zu wenig erzählt. Und das Leben dieser beiden Frauen ist nun eine der großen Geschichten des 20. Jahrhunderts, die ich gerne erzählen wollte. Und ich glaube auch, es ist an der Zeit, dies zu tun, weil man weiß auch nicht, wie lange man sich beider noch so erinnern wird, wie man es jetzt noch tut. Hm.
Karin Wieland war das im Gespräch hier bei Figaro über ihr Buch Dietrich und Riefenstahl. Herzlichen Dank, Frau Wieland.
Ja, danke, Herr Bulthaupt.